Wir schreiben das Jahr etwa 30 nach Christus. In dem kleinen, unscheinbaren Dörfchen Kana im Bergland von Galiläa, dort findet eine fröhliche Hochzeit statt. Und niemand ahnt, dass an diesem Tag dieser kleine Ort große Geschichte schreiben wird. Weil der Messias sich als der Sohn Gottes offenbaren wird, in einem gigantischen Wunder. Aber alles der Reihe nach. Wie gesagt, Kana liegt im Bergland von Galiläa. Und damals, zu dem Zeitpunkt, gab es 4 Kanas. Wahrscheinlich ist es dieses Kana gewesen, was etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth liegt. So auf einer Hochebene, der Badoff-Ebene. Dort fand wahrscheinlich diese Hochzeit statt. Und Maria ist zu dieser Hochzeit eingeladen. Maria, die Mutter von Jesus. Wir wissen nicht genau, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis diese Maria zu dem Brautpaar stand. Aber irgendwie gab es eine Verbindung. Und Jesus ist auch eingeladen. Jesus ist wahrscheinlich in Bekleidung der Maria mitgegangen. Und daraus kann man schlussfolgern, dass wahrscheinlich der Josef zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat. Weil das damals so üblich war, dass der älteste Sohn in der Familie dann an die Stelle von dem Vater gerückt ist. Und er hat dann den Beruf des Vaters übernommen oder die Firma. Und er hat auch die Mutter begleitet, gerade bei öffentlichen Anlässen oder so. Jesus ist nicht alleine, sondern ein paar Jünger von ihm sind auch mit dabei. Wir wissen nicht genau, wie viele, vermutlich waren es noch nicht alle 12, weil es ist ja noch ganz am Anfang vom Wirken von Jesus. Aber Jesus und seine Jünger, sie sind eher die Zaunsgäste. Im Gegensatz zur Maria, die scheint bei dieser Hochzeit voll eingebunden zu sein in der Organisation. Denn sie weiß nämlich auch sofort, dass der Wein leer ist und sie macht sich Sorgen. Okay. Es findet dort eine ganz offensichtlich sehr jüdische Hochzeit statt. Und die dauert einfach mehrere Tage. Es wird viel gesungen, getanzt, gegessen. Und bei all dem hat Wein auch eine große Bedeutung. Es gab damals nicht so die Getränkeauswahl wie bei uns heute, so Cola, Fanta, Rivella, was weiß ich, sondern es gab Wasser, es gab Most, Traubensaft, Wein. Und Wein war wirklich was Besonderes damals. So eine typisch jüdische Hochzeit, da waren immer viele Leute da. Da war das halbe Dorf mit dabei oder vielleicht sogar das ganze Dorf. Plus die Verwandtschaft. Und schon bei der Trauzeremonie, die hat erst stattgefunden, dort hat der Wein auch schon Bedeutung gehabt. Da wurde nämlich vom Rabbiner Segensverse vorgelesen und Psalmen. Und dann nahm der einen Becher mit Wein und segnete ihn. Und das Brautpaar, das hat dann aus diesem Becher getrunken. Das hat einfach dazugehört. Und das wird übrigens auch heute noch so gemacht. Habe ich gelesen. Und jetzt, nach dieser Trauzeremonie, wird also kräftig gefeiert. Nun geht auf diesem Fest der Wein aus. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also Wein ist jetzt nicht lebensnotwendig. Da trinken sie halt Wasser, ist doch auch okay. Aber so einfach war das nicht. Weil, man kann sich vorstellen, wenn da das ganze Dorf eingeladen ist, plus die Verwandtschaft, und Wein eben eine hohe Bedeutung hatte, ist das einfach extrem peinlich für das Brautpaar und für die Organisatoren, dass plötzlich irgendwas nicht mehr da ist. Gerade in der jüdischen Kultur ist die Ehre eine wichtige Sache. Und es ist Ehrensache, dass, wenn man Gäste einlädt, genug da ist. Genug zu essen, genug Stühle, genug Wein. Das ist nämlich so ähnlich, als wenn ein Open-Air-Konzert stattfindet, so mit Musik und Lightshow und so, und plötzlich ist der Strom weg. Kann man sagen, ja, ist halt Pech, gell? Jetzt gehen alle nach Hause. Natürlich gehen alle nach Hause, aber alle gehen deprimiert nach Hause, denken, was war denn das? Und so ist das auch mit so einer Hochzeit. Wenn da irgendwas fehlt, natürlich kann man sagen, ja, es ist jetzt nicht ganz tragisch, aber alle gehen nach Hause und sind deprimiert und denken, was war denn das? Wir wissen auch gar nicht, warum der Wein leer geworden ist, ob es ein Organisationsfehler war oder ob einfach mehr Gäste gekommen sind als gedacht oder ob es einfach wärmer war und die viel mehr getrunken haben, wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall, dieses Brautpaar hätte garantiert 50 Jahre später noch an ihre Hochzeit gedacht und hätten gedacht, damals, das war so peinlich. Also wir können es ganz gut in die Situation reindenken. Und jetzt kommt die Maria, kommt zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Jeder Ehemann weiß, wenn seine Frau kommt und sagt, Schatz, der Abfalleimer ist voll, ist das nicht einfach eine Information, sondern da steckt eine Botschaft dahinter, ein Appell. Das heißt, zieh deine Schuhe an, schaff den Müll raus. Schatz, der Abfalleimer ist voll. Meine Frau ist da diplomatischer. Die fragt, Schatz, möchtest du mal den Abfall rausbringen? Nein, das möchte ich nicht. Nein. Aber ich verstehe den Appell und ich ziehe meine Schuhe an, ziehe meine Jacke an, schaffe den Sack raus. Und so war das auch bei der Maria. Sie sagt, Jesus, der Wein ist leer. Und deswegen reagiert wahrscheinlich Jesus auch ein bisschen ärgerlich, denn er antwortet recht grob, weil er diesen Appell versteht. Versteht nämlich, Jesus, komm, mach mal was. Du bist dran. Und er sagt der Maria eigentlich, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe, weil meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also er sagt eigentlich mit anderen Worten, Mutter, kümmer du dich um deine Sachen, ich kümmere mich um meine. Tu du deinen Teil, ich tu meinen. Und stellt eigentlich so ein bisschen die Fronten klar. Wenn wir jetzt über diese recht bekannte Geschichte nachdenken, dann fallen irgendwie immer wieder neue Dinge auf. Und ich möchte einfach mal so 4 Sachen nennen und die ein bisschen ausführen. Das Erste, was auffällt, ist die Frage, warum tut Jesus ganz am Anfang von seiner Karriere nicht eine Krankenheilung oder eine Totenauferstehung? Das wäre doch spektakulär gewesen. Sich so als Messias gleich am Anfang zu zeigen und zu sagen, okay, ich stehe über dem Tod. Warum tut Jesus als erstes Wunder sowas? Nebenbei bemerkt, es ist kein kleines Wunder. Gell? 600 Liter Wasser zu Wein zu machen, finde ich jetzt schon eine große Sache. Aber ich frage mich, warum ist es sowas und nicht was anderes? Ich glaube, Jesus zeigt damit, dass es ihm wichtig ist, in unserem Alltag Anteil zu nehmen. Er ist also nicht ein Gott, der irgendwo thront und dem recht egal ist, was bei uns so läuft, sondern Jesus ist genau dazu gekommen, um in unser Leben, in unser Alltag reinzukommen und da Anteil zu nehmen. Um mitzufühlen, mitzuleiden, sich mitzufreuen, aber auch zu helfen, da wo Hilfe gebraucht wird. Und da, wo wir vielleicht mal in Schwierigkeiten sind, in Verlegenheiten geraten, weil wir irgendwo anstehen, weil der Wein leer ist oder sonst irgendwas, dann ist das seine Gelegenheit, da was zu tun. Unsere Verlegenheit kann seine Gelegenheit sein. Das ist mal das Erste, was auffällt. Das Zweite. Jesus wurde zu der Hochzeit eingeladen. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Jesus nicht eingeladen worden wäre? Hätte es kein Wunder gegeben, gell? Ganz einfach. Jesus wurde eingeladen. Man muss Jesus einladen. Wir, du und ich, dürfen Jesus einladen. Ich kann über Gott nachdenken. Ich kann an ihn glauben. Ich kann beten und ich kann vielleicht sogar auch Gebetserhörungen erleben. Aber wenn ich Jesus nicht in mein Leben einlade, dann erlebe ich ihn nicht wirklich. Jesus möchte eingeladen werden. In Offenbarung 3,20 sagt Jesus selber, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus möchte in deinem und in meinem Leben drinne sein, nicht vor der Tür stehen. Und dazu brauchst meine Entscheidung. Jesus ist höflich, er drängt sich nicht auf. Aber es braucht meine Einladung, dass ich sage, Jesus, und ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst. Jesus klopft und er bietet sich an, er bietet mir das Leben an, er bietet mir Leben in Fülle an. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich ihn reinlasse oder nicht. Und es gibt Menschen, die gehen vielleicht jahrelang in eine Gemeinde, sie beten, sie glauben, aber sie haben noch nie wirklich Jesus eingeladen in ihr Leben. Und er steht immer noch vor der Tür. Nun ist es so, es gibt so manche Wahrheiten in der Bibel, habe ich den Eindruck, dass in unserer Zeit heute da nicht so gerne drüber geredet wird, weil sie manchmal so absolut sind, so anstößig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der ganz viel relativ ist, beliebig. Und wenn da ein paar Dinge in der Bibel so absolut gesagt werden, dann stößt das an. Und dann habe ich den Eindruck, dass manche versuchen, so Dinge glatt zu bügeln, dass sie besser in unsere Zeit passen. Und es gibt tatsächlich in der Bibel Dinge, okay, da kann man drüber reden, ist das jetzt, kann man das jetzt so sehen oder so. Manches ist auch eine gewisse Prägungssache, manches hat was mit der Kultur von damals zu tun und so. Okay. Aber es gibt Dinge, die sind recht eindeutig. Vor allem, wenn Jesus es gesagt hat. Und Jesus hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gibt einen schmalen Weg, eine enge Pforte und der führt in den Himmel, in die Ewigkeit zu ihm. Und er hat auch noch gesagt, Johannes 14,6, ich bin dieser Weg. Und er sagt auch, es gibt noch einen anderen Weg, der ist breit, viele laufen da. Und dazwischen gibt es aber keine Möglichkeit. Und Es braucht eine Entscheidung. Für welchen Weg entscheide ich mich? Und diese Entscheidung, die hat dann Bedeutung auch für mein Leben danach. Vor allem für mein Leben danach. Ich meine, wir wissen alle, unser Leben jetzt ist zeitlich begrenzt. Das sind einfach ein paar Jahre. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber entscheidend ist, was danach kommt. Und das hat mit meiner Einladung zu tun. Es kann sein, dass ich die Einladung noch nie ausgesprochen habe. Wie gesagt, ich bin vielleicht auch mit Jesus einigermaßen unterwegs oder wie auch immer, aber er steht irgendwie immer so halb vor der Tür. Und vielleicht auch nur halb drin, vielleicht so. Aber das möchte er nicht, sondern er möchte ganz drin sein, ganz. Und an der Geschichte merken wir, es ist wichtig, Jesus wirklich einzuladen. Weil dann tut er Wunder in meinem Leben. Dann kann ich ihn erleben. Dann kann ich seine Fülle erleben. Dann. Vielleicht merkt auch jemand, okay, ich hab Jesus schon mal eingeladen. Ja? Das ist schon länger her. Und in meinem Leben sind Dinge da auch reingekommen. Oder die sind wichtiger geworden. Und ich habe da Jesus irgendwie vor die Tür gedrängt. Kann passieren. Das kann passieren. Und da kann es gut sein, oder es ist wichtig, sich das zu überlegen, zu reflektieren und zu sagen, wenn das bei mir so ist, Jesus, ich will dich neu einladen in mein Leben. Muss nicht eine neue Bekehrung sein, aber neue Entscheidung treffen, neue Einladung. Jesus, komm du ganz und räum das raus, was nicht zu dir passt. Ich will dich erleben, ganz. Ich finde wichtig, diese Entscheidung, und ich glaube, es ist die allerwichtigste Entscheidung, die allerwichtigste Einladung in meinem ganzen Leben, die ich jemals ausspreche, dass ich die nicht vor mir herschiebe. Kann man machen, kann man jahrelang vorherschieben. Aber es kann sein, dass ich irgendwann nicht mehr die Möglichkeit habe, Jesus einzuladen. Dass es dann mal sein kann, dass ich vor seiner Tür stehe und klopfe. Und er sagt, sorry, ich habe ein Leben lang bei dir geklopft, aber jetzt gibt es nicht mehr die Möglichkeit. Ich weiß, ein bisschen unbequeme Wahrheit, aber sie steht in der Bibel. Und ich glaube, wenn Jesus das selber sagt, dann hat er recht, weil er kommt von Gott und er weiß besser die Dinge, als ich sie weiß. Also glaube ich ihm. Wenn ich Jesus einlade, dann kommt er und tut Wunder in meinem Leben. Das glaube ich. Dann zeigt er seine Macht. Und dann gibt es eine dritte Sache, die auffällt. Das ist nämlich genau das, was er zu seiner Mutter sagt. Maria kommt und sagt, Jesus, der Wein ist leer. Appell. Jesus sagt, Mutter, tu du deinen Teil, ich tu meinen. Kümmere dich um deine Sachen, ich kümmere mich um meine. Vielleicht sagt Jesus das auch mal zu uns. Schön für alles, was du machst, aber beachte bitte, was dein Anteil ist und was meiner ist. Wir sind manchmal so dabei, Dinge zu tun, weil es gerade so nahe liegt oder wir sind so im Flow oder wie auch immer. Ist alles super. Aber hin und wieder mal kann es sein, dass Jesus sagt, Moment, es ist gut, dass du deine Aufgaben tust, dass du siehst, was dran ist, dass du vielleicht jemanden, einen Menschen siehst, mit dem du ein Stück Weg gehen sollst. Das ist deine Aufgabe. Aber es ist nicht deine Aufgabe, den Menschen zu bekehren, den Menschen zu verändern, an den Menschen zu ziehen, dass er sich verändert. Nicht deine Aufgabe. Das ist mein Part. Dein Part, dein Teil ist, mir zu glauben, mir zu vertrauen Und ich mache die anderen Dinge, die du nicht kannst. Ich tue Wunder, nicht du. Ich kann helfen. Ich habe einen Plan und der ist größer. Ich habe den Überblick, ich kann eingreifen, ich kann vergeben. Das ist meine Sache, sagt Jesus, nicht deine. Wenn ich das verwechsle, dann kann es passieren, dass Dinge so zum menschlichen Aktivismus werden. Oder dass ich mir selber irgendwie Stress mache oder mir Lasten auflege, die gar nicht meine Lasten sind und sein müssen, sondern er will ja die Lasten tragen. Meine Aufgabe ist nur, das zu tun, was mir vor den Füßen liegt, wo ich merke, das ist meine Aufgabe. Und es gibt die vierte Sache, die auffällt, nämlich die Diener tun das, was Jesus sagt. Jesus sagt, füllt diese 6 Krüge. Und jetzt hätten die Diener sagen können, oder die Organisatoren, waren ja bestimmt mehrere Leute beteiligt, die hätten jetzt sagen können, ja Moment, die Hochzeit, die ist schon eine Weile gelaufen. Ja? Das erste Mal ist der Wein leer, jetzt geht es auch nicht mehr allzu lange. Das reicht, wenn wir die Krüge halb füllen. 300 Liter Wein, das ist immer noch allemal genug und das Brautpaar hat wahrscheinlich noch nächstes Jahr davon Wein. Kann man ja überschlagen. Was wäre passiert? Sie hätten auch nur ein halbes Wunder erlebt. Aber sie sind gehorsam und füllen die Krüge komplett. Und was passiert? Ein gigantisches Wunder passiert. Ich glaube, dass Gottes Ziel ist, uns mit Freude zu beschenken, aus seiner Fülle uns zu geben. Und oft ist das viel mehr, als wir es erwarten oder damit rechnen. Und das finde ich so faszinierend. Er will aus seiner Herrlichkeit uns ins Leben schenken. Ja, manchmal hat man vielleicht das Gefühl, mein Krug ist leer. Ich merke gerade nichts von Gottes Herrlichkeit. Aber dann ist es ein Anlass zu sagen, Jesus, ich bin wie so ein leerer Krug, so fühle ich mich gerade. Füll du mich doch. Du hast die Fülle. Beschenk du mich neu. Ich will auch so ein Wunder erleben, wie die Hochzeitsleute damals, das bei mir voll wird. Wieder neu, voll. Du siehst meine Herausforderung, du siehst meine Krankheit, du siehst meine Fragezeichen, du siehst, wo ich gerade nicht weiterkomme. Du siehst mein Leben, was vielleicht sich gerade ganz leer anfühlt. Aber füll du es. Nimm die Fragezeichen weg. Nimm den Mangel weg. Füll du mich mit deiner Gegenwart. Füll du mich mit deinem Geist. Jesus, ich brauche dich. Und was hat Jesus gemacht? Er hat diese Brautleute überreichlich beschenkt. Mehr als die überhaupt je gebraucht haben. Warum soll Jesus nicht uns auch so beschenken? Wir liegen ihm doch genauso am Herzen wie diese Brautleute damals. Jeder von uns ist ihm genauso wichtig. Aber lass uns doch unsere Krüge hinhalten und sagen, Jesus, hier ist mein Leben, hier ist mein Herz. Komm rein und wenn du schon da bist, füll du mich immer wieder. Ich will dich erleben. Weil ich glaube, dass du es gut meinst, auch mit mir. Amen.